Schön, wenn Sie heute Morgen stolz sein können, wenn Sie sich freuen. Bloß an was? Was ist das, was Sie erhebt? Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn, der Gerechtigkeit, Recht und Barmherzigkeit übt. Ich freue mich, dass Sie heute Morgen mit uns diesen Gottesdienst feiern, und ich möchte Sie einladen, in diese Freude an unserem Herrn einzustimmen. Wir wollen miteinander das Lied singen, O dass ich 1000 Zungen hätte, 238. Und singen Sie nur fröhlich und laut mit. Wir singen den ersten und den letzten Vers und dazwischen die beiden Verse 4b und 4c, die nur in unserem württembergischen Gesangbuch kommen. Darum die merkwürdige Nummerierung haben. 4b und 4c dann noch. Wir wollen beten. Du bist Herr Himmels und der Erden, und du willst heute Morgen uns aufrichten und ermutigen, und dafür danken wir dir. Und wir wollten den Lobgesang ganz anders ertönen lassen und dir zu Ehren singen als nur mit diesen matten und müden Worten. Und da erwecke uns heute Morgen wieder, dass wir überhaupt erkennen, wie du uns die letzten Tage geführt und beschenkt hast. Wenn wir zu dir kommen, lieber Herr, bedrückt uns auch immer wieder, wie wir deinen Namen zu Unrecht im Munde führen. Und du willst heute Morgen bei uns zurechtbringen, vergeben und heilen. Und da möchten wir nichts aussparen in deinem Licht.
sondern da waren so viele Dinge in den letzten Tagen, die vor dir nicht recht waren. Wir haben so viel geredet ohne dich, so viel geplant und gemacht ohne dich und gegen dein Wort. Da bring uns heute wieder zurück, da wo du uns segnen kannst und wo du unser Leben gebrauchst und alles ein Lobgesang werden kann für dich. Wir wollen jetzt in der Stille dir alles sagen, was uns bedrückt. Wir beten in der Stille. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen.
Aus dem 73. Psalm, einem Psalm Asafs, die Verse 23 bis 28. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich endlich mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott allezeit, meines Herzens Trost und mein Teil. Denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen. Du bringst um alle, die von dir abfallen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf den Herrn, Herrn, dass ich verkündige all dein Tun.
Du hast meine Seele zur Freude erlöst, du
Was Gott tut, das ist wohlgetan. Wir singen das Lied 299, die ersten vier Verse. 299. Zweiter Korinther 12, das ist heute der Predigttext, über den überall im Lande gepredigt wird. Zweiten Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 1 bis 10. Ich würde aber noch gerne Verse aus dem vorhergehenden Kapitel lesen. Der Chor hat in seinem ersten Lied gesungen, wo es immer wieder im Kehrreim hieß, bin ich versucht, auf mich zu sehen. Wir hatten ja die letzten Sonntage das Thema mehrfach abgehandelt. Und das ist eine Not unserer Zeit, dass man dauernd sich prüft, seinen Puls misst, über seine Empfindungen redet. Und da hat sich damals in der Christengemeinde von Korinth auch dasselbe eingeschlichen, was ja bei uns dauernd vorkommt, dass wir uns prüfen und vergleichen mit anderen und sagen, ach, die anderen Gemeinden, die sind viel schlechter als wir. Und wir machen das in unserem Christenstand viel besser. Und so kam es auch, dass manche den Paulus einer herben Kritik unterzogen haben. Sagen, Paulus ist ein Versager, ist eine Niete, Flasche, der kann nichts, macht nichts. Da gibt es ganz andere Evangelisten, die viel machtvoller auftreten als er. Bin ich versucht, auf mich zu sehen. Und Paulus redet nun im Kapitel 11, Vers 23, wir lesen zuerst die Verse, wo er sich dann auseinandersetzt mit denen, die ihm als Maß
zur Seite gestellt werden. Sie sind Diener Christi. Ich rede töricht, ich bin's weit mehr, ich habe mehr gearbeitet. Ich bin öfter gefangen gewesen. Ich habe mehr Schläge erlitten. Ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geißelhiebe, weniger einen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht trieb ich auf dem Meer, auf dem tiefen Meer. Verstehen Sie, er erzählt jetzt nicht seine Erfolgsgeschichten. Er erzählt seine Niederlagen und seine Pannen. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen, durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr unter Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, das gibt's bei Christen auch. In Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt und die Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich werde nicht schwach? Wer wird zu Fall gebracht und ich brenne nicht? Wenn ich mich denn rühmen soll, will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Und jetzt lesen wir in Kapitel 12, Vers 1. Gerühmt muss werden. Das war auch das erste Wort im Eingangsgruß unseres Gottesdienstes. Gerühmt muss werden, bloß was rühmen wir? Wenn es auch nichts nützt, so will ich doch kommen auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn. Ich kenne einen Menschen in Christus und er erzählt nun in verdeckter Weise von sich, von den tiefsten Erlebnissen, die er mit Gott hatte. Vor 14 Jahren ist er im Leib gewesen, ich weiß es nicht, oder ist er außer dem Leib gewesen, ich weiß es auch nicht, Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen, ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, weiß ich nicht, Gott weiß es. Der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Für denselben will ich mich rühmen, für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Und wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört, und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, die Schwaben sagen, damit ich mich nicht verlupfe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich 3-mal zum Herrn gefleht, dass er von mir wiche. Und der Herr hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genug sein. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig oder vollendet sich in den Schwachen. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Muts in Schwachheit, in Misshandlung, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Schwestern und Brüder, am Anfang des Jahres wurden wir ja alle erschreckt durch die Nachricht, dass dieses Missionsschiff Logos dort im Beagle-Kanal bei Kap Horn, bei Feuerland in Südamerika, auf Grund gelaufen und gesunken ist. Ich habe diese Nachricht in einer indischen Zeitung gelesen, ganz zufällig, wie ich unterwegs war, und als ich dann ankam, habe ich mit dem Inder, der mich abgeholt hat, ein wenig gesprochen, und dann stellt sich heraus, er war ein Kapitän der Handelsschifffahrt, große Schiffe mit 67.000 Tonnen als Kapitän gesteuert. Ich sage, wie erklären Sie sich denn das? Wer ist denn da schuld an so einem schrecklichen Unglück? Obwohl man ja nur über das Wunder staunen kann, dass kein einziger verletzt war oder gar umgekommen ist. Und dann sagte der Kapitän etwas, was mir immer noch durch den Kopf geht. Ich kenne den Fall nicht und ich will nicht zu dem Fall reden.
Klar, über Kollegen will er nicht reden. Ich fürchte, dass es den Kapitän trifft. Und dann sagt er ganz ernst, nie darf ein Kapitän in schwierigen Wassern einen Lotsen von Bord gehen lassen. Vielleicht denkt er, jetzt schaffe ich es allein, das kann ich. Das darf er nie tun. Er muss immer denken, vielleicht ist noch irgendwo eine Gefahr, dann lasse ich den Lotsen da bis zum Schluss und dann kann er nicht gehen. Hoffentlich hat er nicht den Fehler gemacht. Und das ist ein Motto, das man lernen muss. Man sollte jemanden bei sich haben, der einen durch die schwierigen Wasser leiten kann, einen Lotsen, der einen durchbringt. Es gibt ja auch bei uns so viel schwierige Situationen, da weiß man auch nicht, wo die Untiefen sind und wo ein verdecktes Riff droht, auf das man auflaufen kann. Und das ist schlimm, wenn sich einer zu viel zutraut. Sagt, ach, das schaffe ich jetzt. Ich habe schon so viel Schwierigkeiten in meinem Leben gemeistert. Das ist kein Problem. Mein erster Punkt, wir schaffen das nicht allein. Wir schaffen das nicht allein. Aber wir schaffen viel allein, ganz tüchtig. So wie sie alle sind. Wir sind stolz darauf. Zum Radio tönt der Schlager. Jetzt wird in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ist auch schön, wenn wir die Schippe in die Hand nehmen und losschaffen können. Nicht, dass sie meinen, das sei nicht Christenart. Manche meinen, die Christen, das seien so Deppen, die da hinten bloß auf der Seite sitzen, auf dem Bänklein und den Kopf in den Schoß fallen lassen und ihren Nabel bestaunen. Nein, nein, die können auch richtig zupacken, das sind Schaffer. Und ich bin froh, dass ich Ihnen auch noch die Verse vorher lesen durfte, wo ein Paulus in aller Bescheidenheit sagen darf, ich habe mehr gearbeitet als Sie alle. Ich habe mehr gearbeitet als Sie alle. Und das Thema, das wir heute verhandeln, das können nur die verstehen, die das auch sagen. Ich habe mehr gearbeitet als alle. Ich habe mich den Herausforderungen des Lebens gestellt. Aber da gibt's ja so ein trotziges Reden. Am meisten höre ich das im Altenheim, wenn die Leute sagen, ich gebe noch nicht auf. Schön, schön. Aber irgendwann muss man dann doch die Segel streichen. Oder wenn man ein paar Worte redet nach der Operation und dann der Kranke ganz glücklich in den Kissen sagt, wissen Sie, ich bin eben ein Stehaufmännchen. Ach, das ist schön, wenn einer die Energie hat und noch mal durchkommt und sagt, ich reiße es noch mal durch. Ich gebe nicht auf, ich gebe nicht auf. Paulus war auch so einer. Er sagt, ich gebe nicht auf und energisch stemmt er sich in den großen Aufgaben, denen er sich unterzogen hat, mit der ganzen Kraft setzt er sich ein. Aber dann weist er darauf hin, dass alle Höhenerlebnisse aufhören. Es gibt nicht nur dieses, dass man erlebt, wie man wieder wunderbar aus einer schweren Krankheitszeit herauskommt, wo vielleicht schon der Arzt keine Hoffnung mehr hatte. Paulus sagt, ich habe in meinem Leben ganz hohe Erfahrungen gemacht, unaussprechliche Dinge erlebt. Er spielt da natürlich auf geistliche Erlebnisse an. Das gibt's ja, dass wir Gottesdienste erleben oder zu Hause Bibelworte lesen und dann plötzlich sind wir so erhoben und in einer Stimmung des Glaubens, dass uns keine Traurigkeit mehr erreichen kann. Wunderbar, was uns Gott schenkt. Vielleicht sogar, dass Sie sagen, ich habe gar nicht die Kraft, an ein Grab hinzutreten, und dann schenkt es Gott. Wunderbare Erlebnisse seiner Größe, und man kann das alles bewältigen. Einer sagt auf dem Weg in den Operationssaal, ich war ganz ruhig, ohne Angst. Und noch viel, viel mehr kann uns Gott schenken an solchen Krafterlebnissen, wo man sich wirklich erhoben fühlt. Aber Paulus sagt, bei mir kommen dann Stunden, wo ich in die Tiefe geführt werde. Schon zum dritten Sonntag haben wir dieses Thema. Und dann stehe ich ganz weit unten und bin am Ende mit meiner Kraft. Und ich weiß nicht mehr weiter. Lässt das Gott zu? Wo ist denn der Gott der Liebe? Warum lässt er mich denn so zerbrechen? Ich will doch Kraft haben, ich will doch siegen, ich will doch ein Stehaufmännlein sein und jetzt plötzlich hört's auf und ich kann nicht mehr.
Und müssen Sie wissen, dass der Apostel Paulus auch sich ungeheuren Herausforderungen unterzogen hat. Wenn er das hier erzählt, was er alles durchmachte. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen worden, als er halbtot liegen gelassen wurde. Das waren Glaubensprüfungen. Wo war denn dein Gott, Paulus? Wo hast denn du da die Größe Jesu erlebt, als diese 40 Geißelhiebe auf ihn herunterknallten, die Lederriemen mit den Bleistücken beschwert? Und als er eine Nacht und einen Tag auf dem tiefen Meer treibt, in der kreatürlichen Lebensangst und sagt, Gott, wo bist du denn? Es muss durchlitten sein. Und es gibt noch nicht nur die erhebenden Augenblicke, wo man sagt, ach, bei mir hat sich alles wieder zum Guten gewendet. Es gibt auch Augenblicke, wo man nicht mehr weiter kann. Und Christen sollten davon reden, weil man in unserer Zeit so wenig davon redet. Und dann spricht er von all den schwierigen Herausforderungen, in die er gestellt ist. Ich bin in Gefahr, wo er zittert um sein Leben, wo er weiß, das sind Terroristen oder Räuber, die mir auflauern. Ich bin in der Wüste unterwegs und weiß nicht, ob ich genug Wasser mit mir habe, dass ich durchkomme auf der anderen Seite. Und das hat diesen Paulus bis zum Letzten niedergeschlagen. Und Paulus sagt, das alles muss ich durchleiden und muss ich erfahren. Und das muss immer wieder sein, dass mich Gott runterholt. Warum hat Paulus das nötig? Damit ich mich nicht überhebe, damit ich nicht mir etwas Falsches einbilde. Ich bleibe auch als Christ ein ganz schwacher Mensch, angefochten, zagend, in einem sehr zerbrechlichen Körper. Und das hat Paulus mit massiven Krankheitsnöten durchlitten, wo es für ihn Jahr um Jahr schwerer wurde, diese zerbrechliche Hülle seines irdischen Leibes zu tragen. Und sagt, das muss sein. Ich muss immer wieder da unten an diesen Tiefen stehen und da muss mich Gott wieder runterholen, damit niemand etwas Größeres denkt von mir. Das könnte ja passieren, dass einer meint, der Paulus sei so groß, weil er so eindrucksvoll die Gemeinden gründet. Und wenn er dann redet vom Glauben, dann wirkt das alles so stolz. Paulus sagt, dann ist gut, dass Gott mich zerbricht und zerschlägt und ich in meiner ganzen Schwachheit offenbar bin. Das ist das Evangelium, das wir verkünden, weil all die Schwachen und die Müden und die Verzagten und die Kranken das wissen sollen, es gibt einen Heiland, der in Schwachen wirken will, nicht in den Starken, nicht in den Weisen, nicht in den Gelehrten, nicht bei den Könnern, nicht bei den Siegern. Es war ja damals im Altertum in der Antike genauso wie heute. Damals haben sie auch ihre Olympischen Spiele gefeiert und Boris, Boris gerufen und dann hat man gestaunt, das sind die Könner und weh, wenn der einmal verliert, das darf doch nicht sein, der muss doch können. Man hat sich erhoben an den Stargestalten. Der Mensch ist doch was, er muss doch raus aus der Niederung. Und dann waren die Weisen, die sich versammelt haben auf dem Areopag und dort oben mit den gelehrten Philosophen diskutiert haben. Der menschliche Geist, der kann solche Höhenflüge machen. Und dann war die Kunst. Man hat den Menschen dargestellt in der vollkommenen Schönheit. Und noch heute bestaunen wir die griechischen Gestalten des vollkommenen Körpers in seiner ganzen Idealgestalt. Und Paulus verkündet ein Evangelium, dass Gottes Kraft nur bei denen ist, die am Ende sind, die schwach sind, die zerbrochen sind, die vor dem Sterben stehen und die so viel falsch gemacht haben. Wir schaffen das nicht allein. Da wird von Leuten gesprochen, die leere Hände haben und die nicht weiterkommen mit ihrem Glauben. Mein zweiter Punkt, Genau da liegt's, genau da liegt's. Diese Schwäche, die will ich gar nicht wahrhaben. Das, was der Chor gesungen hat, bin ich versucht, auf mich zu sehen. Das ist ja merkwürdig, dass dann in den Stunden, wo wir eigentlich handeln sollen, das Verzagtsein doch wieder hochkommt und wir sagen, ich kann das nicht. Ich habe immer versagt und ich bin so schwach. Die Schwachheit ist da, nur wir stellen uns ihr nicht. Und darum sollen wir das uns einmal klar machen. Wir ertragen die Schwäche nicht. Wir wollen es nicht wahrhaben. Wir versuchen immer wieder, uns etwas vorzulügen von unserer Größe. Und ein ganz einfaches Beispiel ist doch, dass die Christen, die es ja eigentlich wissen müssten und wo es überall in der Schrift drin steht, die einen Herrn haben, der sich hat zu Tode martern lassen in der Schwachheit und darin seinen größten Sieg gemacht hat. Gerade die Christen machen immer wieder Starkchristen aus denen, die sich emporschwingen. Da gibt's Leute, die von ihren Erlebnissen erzählen, die sagen, weißt du, früher war ich auch so schwach, aber jetzt erlebe ich Wunder um Wunder. Schön. Die sagen, weißt du, ich gehe von einem Höhenerlebnis zum nächsten. Jetzt muss ich von dem reden, was Paulus durchgemacht hat. Was hat er denn durchlitten? Ich habe Christen schon getroffen, die behauptet haben, Paulus sei nicht krank gewesen, denn Glaubende werden nie mehr krank. Er spricht von des Satans Engel. Er hat nicht nur Krankheit durchlitten, er hat die Krankheit in dieser schrecklichen Gestalt erlebt, dass er meint, der Teufel schlägt auf mir herum. Der wollte doch wirken, der wollte doch predigen. Und noch eine Stunde vorher lag er da und kann seinen müden Körper nicht mehr aufrichten. Er sagt, Herr, das kann doch nicht sein. Warum ging er denn nicht zu einem Heilungsevangelisten? Och, der hat sicher auch von Leuten sich die Hände auflegen lassen, aber der Herr hat ihn nicht geheilt. Gott tut Wunder, dass das klar ist für jeden. Ich erlebe so viel Wunder. Aber wir brauchen die Stunden, wo uns Gott die Wunder versagt. Da gibt's heute Christen, die uns den Kopf verdrehen und sagen, wisst ihr, bloß noch Anbetung soll sein. Bloß noch Lob Gottes darf erklingen im Gebet. Was sagen die uns? Wo ein Paulus zum Herrn geschrien hat, nimmer im Lob, in der Anfechtung, Herr, erbarm dich, so wie es in den Psalmen kommt, im Schrei. Er konnte gar nicht mehr anders als nur noch zum Herrn sich wenden. Und der Herr sagt gar nichts, nur das eine. Ich bin da. Und ich bin für dich gestorben und niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Und die Krankheit bleibt. Und du wirst nicht gesund. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Noch einmal, das hat der Paulus erlebt, der doch kein Feigling war. Der sagt, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Der sagt, wo gibt's denn überhaupt eine Gemeinde, wo ich nicht mit den Schwachen mitleide? Und ich habe sie alle im Kopf, die Kranken, die Verzagten, die Schwermütigen und die Depressiven. Und ich leide mit, mir drückt das Schier den Hals zu und ich kann nicht mehr durchatmen. Ich bin krank mit den Kranken und leide mit. Und dann legt ihm der Herr auch noch diese Last auf und dann sagt er, ich bin so froh, ich bin so glücklich, dass der Herr mit mir in den Keller geht. Denn da mache ich die größten Glaubenserlebnisse. Da erlebe ich die schönste Gnadengabe Jesu, das schönste Charisma, dass der Herr die Verlorenen und Schwachen trägt. Auch wenn man nichts sieht und wenn man nichts fühlt. Der Herr, der die Gottlosen gerecht macht, ist die größte Gnadengabe. Und der die Schwachen nicht aufgibt. Stark ist meines Jesu Hand und er wird mich ewig fassen. Hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Es ist merkwürdig, Sie werden es ähnlich erleben. Wir können einen Gottesdienst erleben, eine Evangelisation oder irgendetwas Großes und sind so glücklich und begeistert. Wir erleben, dass viele Menschen zum Glauben kommen, dass die Kreise wachsen und die Kirche überfüllt ist und Menschen so dankbar uns die Hand schütteln und dann Minuten später führt uns der Herr dahin, wo wir am Leben verzagen. Darüber will ich mich rühmen, damit ja nie irgendwo, was sich einer einbildet, sei doch irgendwo hier bei ihm. Will mich rühmen der Gnade des Herrn. An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde, gar nichts. Und wenn Sie schon 25 Jahre im Glauben stehen und viel für Gott wirken durften und wenn Ihnen der Herr das geschenkt hat, dass Sie viel erreichen durften, große Werke des Glaubens wagen, vielleicht sogar Menschen durch die Heilungsgabe gesund gemacht haben, und dann gefällt es dem Herrn, dass er Ihnen zeigt, was Gnade ist. Gar nichts liegt an Ihnen. Sondern es ist ein Wunder, dass Sie überhaupt in den Himmel kommen dürfen. Mit all Ihrem Versagen und Ihrer Untreue. Ach, wie gut ist das, sagt der Paulus, und das sagt er zu den Schwärmern damals in Korinth, die sich erhoben haben und einander ausgetrickst haben, wer besser und größer ist. Auf das kommt es doch gar nicht an. Sie können heute in Ihrem Urteil auch meinen, da ist nichts und da ist auch nichts los im Reich Gottes und die Gemeinschaft, die ist jetzt schon alt, da sind bloß noch alte Leute drin. Und dem Herrn gefällt's, gerade dadurch zu wirken, nach seiner Gnade. Gnade ist doch das, wenn ganz unverdient einer aus Bruchsalen lebenslänglicher freikommt. Das ist Gnade. Ein Hauskreis, wo jeder sagt, da ist doch alles umsonst, bei denen kommt nichts mehr raus. Und vielleicht rechnen Sie manchmal auch so und sagen, was soll ich denn noch? Ich bin schon 86 Jahre alt und jetzt wird die Kraft immer schwächer. Oh, Gott kann jetzt erst anfangen zu wirken, wenn er Ihre eigene Aktivität ein wenig zurückgeschoben hat. Es ist alles nur seine Gnade. Mein letzter Punkt, Volldampf voraus. Also ich will das immer so ein wenig gliedern, damit Sie es auch mitnehmen können. Das erste war, wir schaffen das nicht allein. Genau da liegt's. Volldampf voraus. Ja, solche Predigten, die haben es an sich, dass manche jetzt sich direkt drauf stürzen und sagen, also, ich bin schwach. Nein, jetzt passen Sie auf, jetzt kommt der erste Clou, dass der Paulus sagt, gerade weil ich meine Schwachheit weiß, und es ist zum dritten Mal jetzt, dass wir das Gleiche predigen, an verschiedenen Bibelabschnitten, gerade weil ich schwach bin, ein ganz überreiztes Nervenkostüm habe, weil mein Glaube schwankt, weil ich spüre, wie ich einen ganz angeschlagenen Körper habe, weil ich mutlos und verzagt bin oder was das bei Ihnen jetzt sein kann, weil ich vom Misserfolg heimgesucht bin. Genau da sagt Paulus, ich bin doch stark, weil es ja nicht auf mein Können ankommt, sondern weil Jesus der Herr mit solchen schwachen Leuten arbeitet. Es kommt ja nicht auf mich an. Christus ist doch der in mir wirkt, nicht ich, sondern er. Und so schließt er das und sagt dann, ich bin guten Muts. Sie dürfen nicht hier weggehen, ohne diesen guten Mut. Es könnte höchstens sein, Sie haben nie ernst damit gemacht, dass Sie sagen, ich gebe mein Leben ganz Christus. Er soll mein Herr sein. Und dann bin ich guten Muts. Ja, dann kommt es ja nicht auf mich an. Dann kann ich kühn die schwierigsten Aufgaben angehen, nicht weil ich es kann. Bin ich versucht, auf mich zu sehen. Es war nicht abgesprochen, dass der Chor heute das Lied singt. Ist wunderbar, wie das zusammenpasst. Dann will ich nicht versucht sein, mich noch einmal selber zu prüfen. Kann ich das? Der Herr kann. Der die Welt geschaffen hat. Der den toten Jesus am Ostermorgen auferweckt hat, der den Tod überwindet, der wird doch auch in meinem zerbrechlichen Leib wirken können. Ich bin guten Mut in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten. Er geht noch einmal hinein, obwohl er sagt, da stehen meine Nerven gar nicht mehr durch. Der Paulus, der so kühn war, als sie ihn eingesperrt haben ins Gefängnis und er denkt, ich werde verrückt, ich muss da raus und evangelisieren. Sagt er, nee. Es kann sein, dass jetzt das alles
nur dazu dient, dass jetzt noch mehr Leute zum Glauben kommen, dass das zur Förderung des Evangeliums dient, wenn er seine Leute aus dem Gefecht nimmt. Das ist unglaublich. Weil der Herr es ist und nicht ich. Und wenn Sie das Geheimnis der Stärke wissen wollen, da liegt's. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Die kann erst sich richtig auswirken in der Schwachheit. Da steht ein merkwürdiges Wort im Griechischen, auf dass die Gnade Christi bei mir wohne, aus der Kraft Christi bei mir wohne. Ich will mich am allerliebsten, Vers 9 am Ende, ich will mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Steht im Griechischen ein Wort, das nur hier im Neuen Testament steht, episkenoo. Das heißt eigentlich zelten, aber das epi ist so schwierig, ein paar können von Ihnen Griechisch. Das heißt eigentlich auch nicht ein Zelt, das kommt von oben runter, das sich über mich senkt. Nein, nein, es ist auch nicht so. Und in den griechischen Fachwörterbüchern wird darüber gerätselt und wird die außerbiblische Literatur herangezogen. Aber da steht noch etwas ganz Interessantes drin. Das kommt noch einmal vor in der Bibel, im Neuen Testament. Da ist bloß nicht zusammengeschrieben, dieses Epi und dieses Kenoo, dieses bei mir und dieses Zelten. Das steht in Offenbarung 7, wo es heißt, die da kommen aus großer Trübsal und haben ihre Kleider hell gemacht. Blut des Lammes, darum stehen sie vor dem Thron Gottes in der Herrlichkeit einmal. Und der über ihnen wohnt, Epi, über ihnen, bei ihnen, um sie herum, Skenoo, wieder dieses Zelten Gottes. Verstehen Sie, was der Paulus sagen will? Das, was wir einmal in der Herrlichkeit an Gottes Nähe haben, das haben wir heute, wenn wir ganz schwach sind, wenn wir ganz am Ende sind, dass dann diese Kraft Christi uns umgibt. Wenn sie nichts mehr sehen und nichts mehr spüren und nichts mehr in der Hand haben und fühlen, dann will die Kraft Christi bei ihnen wirken. Ich habe den Eindruck, heute klopft Jesus an deiner Türe und sagt, lass sie doch wirken, gib doch Raum, dass sich meine Kraft auswirken und vollenden kann. Gib doch meiner Gnade Raum in dir. Und immer wieder trotzig sagen wir, jetzt wird wieder die Hände gespuckt, wir packen es nochmal selber und ich kann das. Und dann rennen wir vom einen geistlichen Abenteuer zum nächsten geistlichen Abenteuer. Wir brauchen mehr Stimmung und mehr Gefühl. Nein, wir brauchen mehr Gnade. Mehr Raum für Christus in mir. Dass ich schwach bin, wird er wissen. Dass er stark ist, weiß auch ich. Amen. Wir singen dieses Lied von Philipp Friedrich Hiller, das eins der wichtigsten Trostlieder von Ludwig Hofacker war, 547, und wir singen alle Verse von diesem Lied, 547.
Oh,
beten.
Lieber Herr, du hast schon so oft uns in den Tiefen des Lebens angesprochen und uns dein wunderbares Evangelium gesagt, und immer wieder meinten wir, das sei nur für kurze Strecken gewesen. Wir wollten nicht begreifen, dass du heute und alle Tage die Mitte unseres Lebens sein willst. Dass nicht mehr unser Ich so wichtig ist, sondern du. Und dass wir uns ganz auf dich verlassen können und dann fröhlich und zuversichtlich unseren Weg gehen, auch in die dunkelsten Gefahren und in die Nacht, die uns umgibt. Dass wir uns vor nichts mehr schrecken lassen brauchen, weil du vorangehst und weil deine Zusagen wahr sind und gelten. Lieber Herr, mach du uns jetzt ganz ruhig in dir. Herr, treib uns das aus, dass wir uns nicht mit falschen Erlebnissen trösten und an äußeren Dingen festhalten, sondern bloß an dir und deinem Kreuz, wo das gilt. Du bist für unsere Schuld und unsere Versäumnisse und unsere Untreue gestorben. Und das liegt nicht an unserer Güte und an unserem Können, sondern deinem Erbarmen. Und darum ist auch unser Leben nicht vergebens, sondern es darf etwas sein, dir zum Lobe. Und wir können die Aufgaben anpacken in deinem Namen. Bringen dir auch immer wieder all die in unserer Mitte, die so belastet sind. Und wir nehmen Anteil denen, die durch Glaubensnöte hindurchgehen, an all den seelisch Kranken und Schwermütigen. Gib doch uns das Geschick, dass wir sie begleiten dürfen und ihnen zeigen dürfen, wie du sie nicht loslässt. Und dass wir dann auch in der Tiefe bei ihnen ausharren, in der Liebe, und das ertragen, was du an Dunkelheit uns zumutest, weil du da bist, auch wenn wir dich nicht sehen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie noch einmal bitte Platz. All denen, die zum Michelsberg mitgehen, möchte ich nur noch mal sagen, da kommt keine Bestätigung mehr bei Ihnen, sondern dann gilt all das, was auf dem Zettel steht. Freuen uns, dass Sie mitgehen und nicht, manche warten noch. Das machen wir immer einfacher. Sie wissen die Abfahrtszeit, wo Sie Ihre Mitfahrer mitnehmen können. Alles, wie Sie es angegeben haben, so gehen wir auch davon aus. Bloß achten Sie selbst darauf, auf der Alp ist manchmal kalt oder rau. Wir wissen ja nicht, vielleicht bricht der Frühling bis dahin aus. Also Sie können das ja selber wissen, aber es ist dann immer so, dass Sie wetterfeste Schuhe brauchen. Wir wandern gerne und dann nehmen Sie solche Stiefel mit, wo man auch mal durch ein kleines Schlammstück gehen kann. Dass Sie darauf achten. Sonst ist nichts mehr von allgemeinen Dingen bekannt zu geben, doch heute beginnt der Kurs von Gerhard Ellermann. Das drüben bei den Kleinkindern. Wir freuen uns, dass das stattfinden kann. Ich möchte Sie nur mal daran erinnern, dass Sie doch da mitmachen. Das ist eine große Hilfe, mehr Bescheid zu wissen. Immer im Anschluss nach dem ersten Gottesdienst drüben im unteren Saal. Wenn Sie uns helfen können, wir haben uns gerade in den letzten Tagen entschieden, einen jungen Schreinermeister kurzfristig nach Haiti zu schicken, wenn alles klappt. Mit dem Ticket wird er schon am 22. Februar fliegen. Es ist heute immer riskant nach Haiti, wo es ja wirklich am Brodeln ist, vielleicht eines der ärmsten Länder der Erde. Ein evangelisches Gymnasium, das im Bau nicht fertig wurde und das jetzt fertig gebaut werden muss, wo vor allem die Fenster- und Türarbeiten noch sind, und er wird bis zum September dort bleiben. Wenn ich Sie heute um das Opfer bitten darf zur Finanzierung der Aussendung dieses jungen Mannes, der auch dort aus dem Gäu kommt, Feiler, ein junger Bursche, Markus Feiler heißt er, der hinausgeht, und wenn Sie ihn auch im Gebet begleiten. bestattet wurde in der vergangenen Woche, Gudrun Göttert-Binder, 43 Jahre, Sonderschullehrerin aus der Stitzenburgstraße 1 und Dr. med. Anna Gesevius, 89 Jahre, aus der Stitzenburgstraße 21. Herr, wohin sollen wir gehen, war das Wort, das wir bei einer dieser Bestattungen auslegten. Du hast Worte ewigen Lebens. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.